mit Thies.
Okay, was machst du jetzt? Ja, kannst jetzt nur mit deinem Leben abschließen.
Maria Erich ist eine unserer erfolgreichsten jungen Schauspielerinnen. Sie war in Das Adlon mit dabei, sowie auch in der Filmtrilogie Liebe geht durch alle Zeiten, Rubinrot, Saphirblau, Smaragdgrün. Zuletzt war sie als Hauptdarstellerin in der Serie Kudamm 56 und 59 zu sehen. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben und auch einen Film gemacht über eine Weltreise mit einem VW-Käfer und ihrem Freund. Leaving the Frame heißt das Buch. Wir hören, wie das war, als sie fast mit ihrem Leben abschloss, warum Hawaii so ganz anders war als erwartet und wie die Disco ihres Papas ihr Spielplatz war. Hallo nach Berlin.
Hallo.
So, die seit ihrem 10. Lebensjahr ja regelmäßig vor der Kamera steht. Es war dann eine wirklich mal Zeit, sich eine Auszeit zu nehmen. Und dafür hast du dir aber was richtig Abenteuerliches ausgesucht. Ein Buch, das du gleich geschrieben hast über diese Weltreise ohne Drehbuch. Ein Film, den habt ihr auch noch daraus gemacht. Leaving the Frame heißt da. Und am Anfang schreibst du gleich, es ist die Geschichte einer Verwandlung. War die nötig, die Verwandlung?
Ich glaube schon. Also für mich war es ein Entwicklungsschritt, den ich gerne machen wollte. Und irgendwie, ich glaube, ich habe das so aktiv gar nicht so richtig geschnallt, was sich jetzt verändern muss. Aber auf dieser Reise oder auf irgendeiner Reise, auf jeder Reise, lernt man ja irgendwie ganz viel über sich selbst.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig gewesen ist, dass ich mal kurz raus konnte und mich mal und mein Leben und alles, was dazugehört, ein bisschen von der anderen Perspektive aussehe.
Was war denn so eine typische Situation, die dir aber auch wirklich signalisierte von innen, jetzt mal was anderes, jetzt mal eine kurze Auszeit und mal was ganz anderes machen und auch raus in die Welt?
Ich habe tatsächlich, du hast es ja vorhin schon gesagt, ich habe angefangen zu schauspielen, als ich 10 Jahre alt war. Und das ist auch wirklich mein absoluter Traumberuf. Wie gesagt, ich komme gerade direkt vom Casting. Und ich bin noch.
Das auch ganz gut lief.
Genau. Also. Und das ist wirklich, also ich liebe diesen Beruf einfach echt mit allen seinen Höhen und Tiefen, die er so mitbringt, die wahrscheinlich jeder Beruf mit sich bringt. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, ich nehme es zu ernst. Also ich hatte ja neben der Schule, während ich noch jünger war, eben das Schauspielen. Und da hatte ich immer einen ganz guten Ausgleich und habe mich nie zu sehr darauf versteift, dass das jetzt unbedingt klappen muss und diese Rolle jetzt unbedingt, dass ich die kriegen muss.
Yeah.
Und als das dann eben wegfiel, dann ging das noch ein paar Jahre gut. Und dann gibt es aber immer wieder mal so Phasen, in denen man weniger Rollen bekommt oder Casting-Einladungen kriegt. Und das muss man als Schauspieler einfach abkönnen. Das ist halt nun mal so.
Mhm.
Aber es fällt schwer und es kratzt am Ego. Und irgendwie habe ich dann angefangen und wurde plötzlich neidisch und habe plötzlich irgendwie keine richtige Freude mehr gehabt. Und es war nicht mehr so, ja, okay, wenn es nicht klappt, dann kommt das Nächste, sondern das war so ein Muss und das hat mich aufgefressen.
Auch das, die Castings zum Beispiel, man ist ja, also sage ich mal, natürlicherweise würde man ein bisschen aufgeregt sein, nervös sein, man möchte einen Job unbedingt, aber es gibt halt auch noch 20 andere, die auch ganz toll sind. Wie bist du vor Castings? Wie erlebst du dich?
Das ist eigentlich schon immer das Gleiche und hat sich nie geändert bei mir. Ich bin immer aufgeregt, aber ich bin es nur innerlich, man sieht es mir nicht an.
Ja, bist ja Schauspielerin.
Ja, ganz genau.
Wie viele Castings besteht man eigentlich, sage ich mal, bei wie vielen Castings bekommt man eigentlich tatsächlich am Ende den Job? Ist das so 1 von 10 oder so, oder ist das noch zu positiv gedacht?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil manchmal hat man einen totalen Lauf und kriegt ein Casting nach dem nächsten die Rolle.
Mhm.
Und dann gibt es wieder Phasen, in denen ist es super schwierig und man kriegt vielleicht aus 5, 6, 7 Castings eine Rolle oder so. Also, und das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Es gibt natürlich auch andere Schauspieler und Kollegen, die bei denen läuft es ganz anders, entweder schlechter oder besser, keine Ahnung. Aber für mich ist es ungefähr so.
Ja, also von der Schauspielerin wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was hören nachher. Aber das, was dir im Moment am Herzen liegt und natürlich auch deinen Kopf ausfüllt, das ist diese Reise, die du gemacht hast mit deinem Freund, mit Manuel. Das Ganze in einem alten VW-Käfer durch Kenia, Mexiko, Hawaii, die USA und Kanada. Eine unglaubliche Reise. Also die Geschichte einer Verwandlung, hast du es selber genannt, eine Verwandlung von einem neurotischen Angsthasen in eine furchtlose Abenteurerin. Oder zumindest ein furchtloser Angsthase. Wie du sagst. Warst du tatsächlich immer so einer? Oder ist das einfach nur ein schöner Satz, der sich natürlich sehr gut macht, so um die Dramaturgie in Gang zu bringen?
Also Ich würde sagen, es ist beides.
Ja,
ja, ich mag den Satz auch sehr gerne. Bin froh, dass er mir eingefallen ist. Aber ich habe tatsächlich früher mit sehr, sehr vielen Ängsten zu kämpfen gehabt. Also so wirklich die banalsten Sachen haben mir irgendwie Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Und immer wieder habe ich mich selber geärgert, dass ich nicht einfach cool bleiben kann in dieser oder jener Situation. Aber ja, und es gab, also natürlich, man wird älter und man legt einige Dinge ab. Aber es gab so ein paar Sachen, die sich einfach so in mir festgesetzt haben, so vor allem so Unsicherheiten anderen Menschen gegenüber oder was ich sage, ob ich jetzt was sage oder eben nichts sage.
Mhm.
Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt. Also ich meine, das kann man ja, glaube ich, nie so richtig auskalkulieren, ob man das jetzt irgendwo in der Kindheit mitbekommen hat oder ob das einfach ein Charakterzug ist oder so. Aber ich habe einfach so die Schnauze voll davon gehabt.
Da war Beruf der Schauspielerin auch schon natürlich als junges Mädchen und als Kind auch noch ja eigentlich das Richtige. Da musstest du dir gar nicht überlegen, wann du was sagst. Nee, du hast einen guten Text gehabt, den solltest du sagen. Da war eigentlich alles ganz klar definiert. Deswegen hat dir das so gut gefallen.
Ich glaube auch, ja.
Also, der Anfang war sicherlich einer der aufregendsten Stadien dieser Reise. Da ist die Unsicherheit ja sowieso erstmal so ganz groß. Wie lief der Anfang für dich?
Also ich glaube, dass gleichzeitig Gute und Schlechte daran war, an solchen Anfängen ist das ja meistens so, dass man halt noch nicht weiß, was passiert. Und ich habe tatsächlich, ich war sehr blauäugig und habe mir halt irgendwie gedacht, oh, das wird der absolute Knaller und überhaupt gar nicht mit irgendwelchen Problemen, die da vielleicht kommen könnten, gerechnet. Und wenn, dann habe ich mir immer gedacht, ja, aber das kann man ja dann auch irgendwie lösen. Naja, und das war dann schon, also in der einen oder anderen Situation habe ich mich dann schon auch echt so ein bisschen gefühlt wie so ein kleiner Idiot, der loszieht.
Das ist ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl?
Ja, auch wieder beidseitig. Also ich meine, man ist natürlich sehr offen und wenn man keine Vorurteile oder keine vorgefestigte Meinung hat, dann kann man natürlich auch einfach sehr viel mehr aufnehmen und macht sich nicht so viele Gedanken.
Mhm.
Andererseits, rückblickend ist es dann halt immer ein bisschen schwierig, wenn man dann halt so merkt, oh, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mich besser vorbereiten sollen oder ja, oder keine Ahnung, da hätte ich irgendwie schlagfertiger sein dürfen oder sowas.
Also ihr wart dann zum Beispiel in Afrika. Das ist wahrscheinlich eine Situation, für die du dich gerne besser vorbereitet hättest, in einem Frauendorf. Dieses Dorf Unity, bewohnt von Frauen, die Misshandlungen über sich haben ergeben lassen müssen, Vergewaltigung, die so ein bisschen unter der Tyrannei der Männer natürlich auch leben. Es war alles anders, als ihr dachtet, oder? Wann habt ihr das zum ersten Mal gemerkt?
Eigentlich habe ich das schon relativ schnell gemerkt, schon als wir aus dem Bus ausgestiegen sind und es eben darum ging, dass wir jetzt Geld bezahlen sollten. Also dass man muss dazu sagen, dass man in Kenia, wo wir gewesen sind, in solchen Dörfern, wo die Einheimischen leben, eben Geld bezahlt. Das ist normal, das kannte ich auch schon.
Mhm.
Und wir kamen dahin und wir waren eben als kleines Kamerateam angemeldet. Und ich glaube, dass es eben so ist, dass normalerweise kommen natürlich die Touristen in Bussen an.
Ja.
Und dann bringen die da auch gutes Geld mit und kaufen von den Märkten. Die machen ja dann auch ganz tollen Schmuck selber. Und wir kamen halt zu zweit.
Okay.
Und dann war klar, wir zahlen ein bisschen mehr, was wir natürlich auch gemacht haben, weil wir wollten ja drehen, wir wollten ja auch ein Interview mit denen.
Ja.
Und eigentlich waren wir auch vorher angekündigt, aber uns wurde eben ein anderer Preis gesagt. Und das hat uns halt kurz ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Wir haben aber dann sofort gedacht, ja, natürlich, klar, bezahlen wir, weil es ist ja logisch, dass wenn wir da hinkommen und nicht das normale Touri-Programm wollen, sondern eben mehr, dass man dann halt auch mehr bezahlt. Und das war auch vollkommen okay.
Aber man tut ja auch was Gutes letztendlich. Ne? Man weiß ja auch, es ist Geld, das die auch gebrauchen können.
Ja, absolut. Ja. Genau, aber das Ding ist eben, dass wir schon von Anfang an gemerkt haben, dass es denen gar nicht so richtig recht war, dass wir da hinkommen wollten und dann eben ein Interview wollten. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass man eben nicht einfach irgendwo reinpreschen kann und quasi verlangen kann, dass die Menschen einem jetzt erzählen, was sie wissen und was ihre tiefste, innerste, emotionalste Geschichte ist, sondern dass man sich mit denen auseinandersetzen muss. Und eigentlich hätte ich das auch besser wissen müssen, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn ich Interviews habe und und meine intimsten Fragen plötzlich versucht werden aus mir, oder meine Antworten versucht werden aus mir raus zu kitzeln oder so, dann bin ich halt auch so ein bisschen irritiert und vor den Kopf gestoßen.
Ja.
Aber ich glaube, dass da einfach die Wellenlänge nicht da war. Und ich glaube, das hätte man herstellen können, wenn man sich mehr drauf eingelassen hätte.
Ja.
Und
das heißt, was hätte man machen müssen letztendlich, um diese intimen Fragen, was zum Beispiel wolltet ihr gerne von ihnen wissen über ihr Leben?
Ich wollte vor allem gerne wissen, wie sie es geschafft haben, dieses Dorf aufzubauen und dabei immer den Kopf oben zu halten. Ne? Weil ich meine, das ist ja so, dass die Frauen nicht nur, dass sie sich aus Vergewaltigung, Misshandlung und was weiß ich nicht noch befreit haben, die müssen sich auch immer noch gegen ihre Ehemänner, die ja nicht geschieden sind, durchsetzen. Denn teilweise kommen die zurück und wollen die holen. Und dann halten die aber zusammen und die vertreiben die Männer und haben da wirklich ihren Schutzraum.
Ja.
Und ich finde das unglaublich spannend und beeindruckend, dass die sich so durchsetzen. Weil das ist ja nun mal so, dass die Frauen in Samburu, da wo das gewesen ist, die sind das Eigentum ihrer Männer.
Ja, aber wie schützen die sich letztendlich, wenn die Männer da angerückt kommen?
Naja, die tun sich zusammen und dann gibt's auf die Nuss.
Okay. Also die wissen schon, sich zu wehren.
Ja, absolut. Also das müssen sie auch, ja.
Weil die Männer sich zum Glück nicht organisieren und dann mit 10, 20 Menschen da ankommen, sondern das sind wahrscheinlich nur einzelne Besucher, ne?
Ganz genau.
Die man schneller abwehren kann.
Also ich meine, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit es da schon irgendwie auch mal darüber hinausging, aber ja, so wie sie es uns erzählt haben, war es eben jetzt eher immer so die Richtung, genau.
Und gab es trotzdem denn so ein bisschen persönlichen Kontakt, persönlichen Austausch, oder fühltet ihr euch wirklich rundweg als persona non grata?
Also gegen Ende, als wir dann irgendwie die Kamera nicht mehr dabei hatten und nur noch Fotos gemacht haben und uns so ein bisschen mehr ins Private gekommen sind, also wo man halt einfach mal ein bisschen so, naja, ich meine, die sprechen eine ganz andere Sprache, aber man hat ja trotzdem versucht, so mit Händen und Füßen miteinander zu kommunizieren. Da wurde es dann so langsam besser. Und ich glaube, das war auch der Moment, in dem ich verstanden habe, hätten wir mehr Zeit mitgebracht und mehr Geduld und mehr Ruhe, dann wäre das auch eine ganz andere Situation geworden.
Hattet ihr einen Dolmetscher denn dabei?
Ja, wir hatten
das schon.
Wir hatten unseren, also einen Guide von dort, wo wir gewohnt haben. Ja. Also wir haben auf in so einer Lodge, das ist ja da oben dann, also in Kenia hast du halt dann meistens Lodges oder so, oder in den Städten dann vielleicht mal Hotels, aber das ist schon alles immer sehr gehoben. Und da war eben James dabei und der hat sich angeboten, uns zu übersetzen.
War James auch derjenige, der mit euch im Baumhaus geschlafen hat oben?
Nein.
Das nicht. Das war
da hat keiner außer den Leoparden vielleicht mit uns geschlafen.
Also für euch war es ja wirklich wichtig, ihr wolltet keine Touristen sein und ihr wolltet wirklich auch das Land so erleben, wie auch Afrikaner leben. Ihr habt euch also auch wirklich hochgetraut und habt dort im Baumhaus geschlafen, obwohl Leoparden rein theoretisch raufklettern können. Wie lässt sich das vereinbaren mit dem Angsthasen Maria, der die Reise angetreten hat?
Ja, da sagst du was.
Also ich hätte es nicht gemacht.
Aber wo willst du hin? Es ist nachts, ist nichts da und du musst da. Also wenn du da nicht schläfst, dann schläfst du wirklich, weiß ich nicht wo.
Ja, das ist richtig.
Es ist tatsächlich, das war so eine Situation, die man eigentlich nicht erlebt. Also das ist eine Art von Angst gewesen, die selbst ich noch nicht gekannt habe, obwohl ich ja sehr viele Ängste kenne. Und es war aber wirklich so, dass ich dann gedacht habe, ich lag da in diesem Bett und über mir dieser wunderschöne Sternenhimmel und irgendwie man hörte eben das Knistern und Knacksen und die Tiergeräusche von draußen. Es gab keine Tür und es gab kein Dach. Und die Leoparden schlichen da rum und haben 3 Tage vorher irgendwie von dem Simon, bei dem wir da gewesen sind, eine Eule getötet. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, was machst du jetzt? Ja, kannst jetzt nur mit deinem Leben abschließen.
So weit ging's.
Ja, weil ich gedacht habe, wenn jetzt vorbei ist, dann ist jetzt vorbei. Ich kann das jetzt eh nicht ändern. Und ich war einfach müde. Ich war totenmüde.
Und hast deinen eigenen Trip verflucht in dem Augenblick?
Nein, irgendwie nicht. Also ich glaube, verflucht ist das falsche Wort. Ich meine, natürlich hätte man mir angeboten, jetzt dann doch noch nach Hause zu fahren oder irgendwie zumindest irgendwo hin, wo es eine Tür gab. Dann hätte ich das wahrscheinlich schon wahrgenommen. Aber ich habe tatsächlich in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, was wäre, wenn. Weil du bist dann irgendwie in so einer Art von Blase gefangen. Da zählt halt nicht so viel außerhalb.
Ja, klar.
Das ist dann eben das, wo du dich gerade befindest und damit musst du klarkommen.
Was hat Simon euch denn geraten? Wie ihr euch schützt am besten in der Nacht oben auf dem Baumhaus gegen die Leoparden?
Ja, der ist mit den Worten aus dem Baumhaus gegangen, wenn die Leoparden kommen, dann versteckt euch einfach unter der Decke.
Mhm.
Das war schon sehr interessant.
Toller Rat. Also.
Absolut, ja. Und am nächsten Morgen habe ich ihn dann gefragt, ob das denn jetzt ein Scherz gewesen sein soll. Also das, ja. Und dann hat er gesagt, ja klar, habt ihr euch keine Steine mit nach oben genommen oder was? Ja, super, danke für den Tipp.
Ja, gut, gegen Leoparden kannst du auch nichts machen dann letztendlich.
Ich glaube nicht, nee. Ja. Also ich bin wirklich froh, dass es nicht zu einer Begegnung gekommen ist.
Okay.
Simon ist ein, muss man vielleicht kurz dazu sagen, ist ein Raubvogelexperte, der halt irgendwo im Busch von Kenia wohnt und wir haben ihn dort besucht. Und der hat uns erzählt, dass eben 3 Tage bevor wir zu ihm gekommen sind, 2 Leoparden, also ein Pärchen, bei ihm eingebrochen ist und eben diese Eule getötet hat. Und er wohnt halt wirklich in so einer selbstgebauten Lehmhütte und da sind nicht so wirklich Türen. Mhm. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen das Problem.
Klingt so.
Ja, der war einfach wirklich, der war richtig toll. Also der hat, das ist wirklich so ein richtiger Held, der setzt sich für Tiere ein, die meistens vergessen werden.
Ihr habt das Ganze natürlich auch mit Kamera begleitet, für diesen Film, den ihr auch dazu dreht, Leaving the Frame. Nun stelle ich mir das ehrlich gesagt ganz schön stressig vor. Immer wieder muss man eine Situation stellen, man will es ja auch im Bild festhalten. Oft kann man gar nicht die Situation einfach nur erleben, man muss sie auch einfangen. Das fing schon beim Kofferpacken an.
Ich bin, wie wir jetzt ja wissen, ich bin mit der Schauspielerei und mit Kameras aufgewachsen. Aber wenn die Kamera läuft, dann ist das für mich wirklich Arbeit. Also ja. Das wusste ich gar nicht vor unserer Reise. Also ich habe das wirklich gar nicht so richtig geschnallt. Und der Abend vor unserer Abreise, vor unserem ersten Flug nach Kenia, da wollte mein Freund Manu unbedingt dieses Kofferpacken mitfilmen, von dem ich auch schon wusste, dass das nie im Leben in den Film kommen würde. Aha. Aber er wollte es unbedingt mitnehmen. Und er ist eben der Meinung, dass wenn man was man hat, hat man. Und das ist ja auch richtig so. Ja. Aber ich war eben schon fertig mit dem Kofferpacken. Und er wollte tatsächlich, dass ich den nochmal auspacke. Und nicht nur einmal, sondern 3-mal, um immer wieder diese blöde Timelapse zu machen, damit wir dann da...
Wie beim Film?
Ja, ganz genau, wie beim Film. Ja, also es ist wirklich, natürlich ist das eine Sache, das hätte ich mir vielleicht auch denken können, dass das so läuft. Aber das wurde mir dann auch erst so richtig klar über die Reise, wenn man loszieht und die Welt entdecken möchte und alles mit Kameras festhält, dass man manchmal auch die Momente nicht so richtig genießen kann.
Mhm.
Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, weil im Prinzip haben wir ja trotzdem eine wunderschöne Reise gemacht und eben auch dieser Film ist ganz, ganz toll geworden und somit haben wir damit auch noch irgendwie was wir weitergeben können und anderen Leuten eben zeigen können. Aber in manchen Momenten habe ich es verflucht.
Aber manchmal macht man tatsächlich auch Dinge nur, weil eine Kamera noch mitläuft, oder? Wenn keine Kamera dabei gewesen wäre, hättest du bestimmt das ein oder andere gar nicht gemacht. Oder? Es motiviert doch.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, was wir am häufigsten immer wieder gedreht haben, waren so Vorbeifahrten mit dem Käfer. Weißt du, so wenn du die Kamera einfach am Straßenrand aufstellst und dann fährt der Käfer nochmal und nochmal und nochmal, weil das Licht ist gerade schön. Oh, und da sind jetzt aber Leute gekommen, deswegen müssen wir es jetzt nochmal machen. Wir wollen ja das einzige Auto auf der Straße sein.
Das ist total anstrengend.
Das ist super anstrengend.
Also euch war es wichtig, Menschen zu treffen auf dieser Reise, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, die aber etwas mitbringen, was die Welt auch ein bisschen besser macht.
Ja.
Ihr habt zum Beispiel eine Ordensschwester, habt ihr besucht, Mary Jane, die in Nairobi ohne jegliches Geld ein Waisenhaus leitet, über 300 Kinder großgezogen hat. Was gab es gleich Beeindruckendes, als ihr Mary Jane kennengelernt habt?
Also erstmal ist diese Frau einfach, ich kann es nicht anders sagen, aber sie ist wirklich eine Naturgewalt.
Mhm.
Also die hat das unglaublichste, strahlendste, schönste, wärmste Lächeln, was ich jemals gesehen habe. Und diese Frau hat wirklich nichts. Also natürlich stimmt kein Geld, nur insofern, dass sie halt Spenden bekommt.
Ja,
und dass wirklich auch einige der Kinder, die sie großgezogen hat, mittlerweile auch wirklich viel spenden und sich dafür einsetzen, dass dieses Waisenheim eben bestehen bleiben kann. Ich finde... Das ist so verrückt, weil das so eine andere Welt ist. Also wir haben das ja nicht vorrecherchiert. Wir sind dann nach Nairobi gekommen und haben dann mit unseren Bekannten, bei denen wir da gewohnt haben.
Und das ist erstmal Chaos, ne? Nairobi ist einfach Chaos.
Ja, Nairobi ist Chaos.
Ja. Ihr hattet Bekannte zum Glück. Mhm.
Genau, und da haben wir gewohnt für ein paar Tage und die haben uns dann eben von Sister Mary Jane erzählt. Und, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, krass, also das sowas habe ich noch nie gehört, da müssen wir hin.
Ja.
Und das haben wir dann auch gemacht und die hat, also und das war dann so im Gegensatz zu Unity, zu dem Frauendorf, wo wir gewesen sind, das absolute Positivbeispiel.
Mhm.
Also wir sind da hingekommen, wir wurden so warm empfangen, wir haben auch nicht gleich angefangen zu drehen und nicht sofort das Interview gemacht, sondern wir haben uns erstmal mit den Kindern auseinandergesetzt, haben uns angehört, was Sister Mary Jane uns zu erzählen hat. Und das war eine ganz andere Atmosphäre. Und wir stehen auch immer noch mit ihnen in Kontakt. Also das ist wirklich...
Glaube ich.
Ja.
Was hat sie euch denn auch erzählt, was dich dann auch einfach beeindruckt hat, fasziniert hat?
Also eine Sache, die mich immer noch sehr fasziniert, ist, dass sie hat ja nun mal echt wenig Geld. Und manchmal ist es so wenig, dass es nicht mal zum Essen reicht. Mhm. Also sie hat zum Teil 20 Kinder, auf die sie gleichzeitig aufpassen muss. Dann hat sie uns erzählt, dass sie manchmal, wenn sie die Kollekten aus den umliegenden Kirchen geholt hat und dann eben so ein bisschen was übrig bleibt, aber es ist nicht genug, da geht sie zur Moschee, die um die Ecke ist.
Mhm.
Und die Leute dort empfangen sie immer ganz, ganz herzlich und sind unglaublich warm und geben ihr was und helfen. Und dann gab es irgendwie ein koreanisches Paar, was auch mal geholfen hat. Oder das Militär, also es gibt da keine Grenzen. Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass sie nur nimmt und da keine Grenzen sieht, sondern sie hat wirklich, sie ist eine Ordensschwester, sie sieht keine Grenzen. Das ist wirklich, ja, es ist einfach wunderbar.
Man muss also nur wissen, wo man sich die Hilfe holt, aber sie bekommt sie, weil sie wahrscheinlich auf alle Menschen einfach wirkt,
ja,
oder?
Ja, weil die auch einfach so ein fundamentales Vertrauen da rein hat, dass es gut wird.
Geht's da auch fröhlich zu dort? Ist sie eine, die mit den Kindern auch viel lacht?
Ja, absolut. Ja? Absolut. Also das ist, die Kinder sehen in ihr eine Mutter und die sind alle total happy. Also das ist wirklich, die lieben sie, die sind unglaublich glücklich dort. Die haben dort wirklich nur das Allernötigste und trotzdem schafft sie es, denen wirklich ein Zuhause zu geben.
Mhm.
Und ja, und die haben ihren eigenen Garten und die kriegen Verantwortungen übertragen. Und man merkt einfach wirklich, dass die, ja, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind, alle.
Dann machen wir einen Sprung mal nach Hawaii.
Mhm.
Also, ihr hattet eine Ukulele dabei. Hat diese Ukulele Herzen geöffnet auf Hawaii?
Naja.
Naja.
Also man muss dazu sagen, ich spiele selber Ukulele,
ja.
und ich liebe dieses Instrument. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, ich bin aber jetzt auch keine Virtuosin oder so. Hawaii war für mich, also war ein Reiseziel, was ich mir ausgesucht habe, weil ich gedacht habe, wow, das ist bestimmt die Energie, die da sein muss. Und man hört immer irgendwie, dass die Natur so gewaltig ist. Und ich wollte da unbedingt hin.
Mhm.
Und dann kamen wir da an und es hat nur geschifft.
Die ganze Zeit.
Naja, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber dann, wenn du halt irgendwann so eine Woche Regen durch hast und irgendwie merkst, die Zeit schwindet und du musst bald wieder weg und du wolltest ja eigentlich dieses Land kennenlernen, dann ist das so ein bisschen ungünstig. Und dann wird man ein bisschen grumpy und... Ukulele spielen macht sich nicht so gut, wenn man grumpy ist.
Mhm.
Das ist halt einfach ein sehr, sehr hell klingendes, schönes Instrument. Ja, und dann stand sie leider die meiste Zeit nur in der Ecke.
Und was wurde aus der Grumpy Maria, wenn sie dann auch noch beim Grumpy sein gefilmt wurde?
Oh, weia. Ja, das...
Wie viele Situationen gab es dann, die definitiv nicht in den Film kommen?
Naja, das kann man sich ja dann anschauen, wie oft Hawaii drin ist.
Hawaii und Regen verbindet man aber natürlich wirklich nicht miteinander. Ne?
Nein, natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich ist es ganz normal, weil und das ist ja auch wirklich gut, weil ich meine, diese grünen Ländereien, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Ne?
Auch wieder wahr.
Und dann kommt man da hin und denkt sich so, aber ich habe doch gedacht, dass wir da jetzt irgendwie und ich wollte doch am Strand.
Ja.
Aber man ist dann halt irgendwie so ein bisschen egoistisch und das merkt man auch immer erst im Nachhinein, weil man halt so, also mir ging es zumindest so.
Ja.
Ich konnte da in dem Moment nicht abschalten und mir denken, okay, ist alles cool und wir machen irgendwas anderes, weil es gab nichts anderes.
Ja.
Es war wirklich so, man saß die ganze Zeit drin und es war selbst drinnen klamm. Aber dann haben wir das Surfen für uns entdeckt und das Schnorcheln mit Schildkröten, mit Haien und da wurde es dann nochmal ein bisschen anders.
Was habt ihr für Hawaiianer denn kennengelernt, von denen wir natürlich klischeehaft erstmal denken, weil ja eigentlich so viel Sonne scheint, dass die eigentlich ganz gut drauf sind?
Also tatsächlich waren die einzigen Hawaiianer, also die gebürtigen Hawaiianer, die ich kennengelernt habe, Joe und seine Frau Kirsten. Mhm. Und die beiden sind tatsächlich von der Ukulele, die ich mir dort gekauft habe. Das sind die Bauer. Und die haben so eine große Ukulele-Firma, die halt wahnsinnig, also eine der besten der Welt. Und die durften wir interviewen. Und wir sind mit denen über ihre, die haben so eine Waldaufforstungsanlage. Und da sind wir drüber gelaufen, haben uns ganz viel erklären lassen. Und da war noch alles gut. Mhm. Und dann fing der Regen an. Und tatsächlich haben wir ansonsten fast mit keinen Einheimischen Kontakt gehabt. Also es war, wir hatten Kontakt mit Zugezogenen, die dorthin gezogen sind und schon lange auch dort gelebt haben. Aber ich hatte halt auch so im Kopf, das war wahrscheinlich auch ein blödes Vorurteil, dass man auch den Ur-Hawaiianern im Prinzip über den Weg läuft, den Einheimischen, die man es auch ansieht, die sehen dann vielleicht ein bisschen indigen aus oder so. Ja. Die haben wir nicht gesehen und dann haben wir irgendwann auch geschnallt, warum? Weil eigentlich waren überall nur Hawaiianer oder US-Amerikaner. Mhm. Die haben tatsächlich wie die Nordamerikaner in Reservaten gewohnt. Also das ist tatsächlich ganz schlimm. Die wurden da aus ganz vielen, aus eigentlich allem vertrieben. Selbst das Surfen, was die mit erfunden haben, ist jetzt in den Händen der US-Amerikaner. Also ja.
Hätte man auch nicht gedacht.
Nee, das ist tatsächlich, also es ist eine traurige Geschichte, über die ich gerne auch noch mehr erfahren hätte. Aber alle Versuche, die wir gestartet haben, liefen leider irgendwie ein bisschen ins Nichts.
Also das waren so ein paar Einblicke auf jeden Fall in eine außergewöhnliche Reise, auf der du wirklich ganz viel entdeckt hast in dieser Auszeit von der Schauspielerei, die du schon so lange machst, seit du 10 bist. Deine Eltern sind beide nicht Schauspieler, also über die bist du nicht reingekommen ins Business. Aber wer hat dich reingeschubst? Denn du warst als Kind ja auch eher so nach außen hin erstmal so das ruhige Kind, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Wer hat dich sozusagen dann in deine erste Filmrolle geschubst?
Ich glaube, das war das Universum.
Sowieso.
Nein, also meine Mama tatsächlich, die hatte, die hat einen Zeitungsartikel gefunden bei uns in der regionalen Zeitung.
In Erfurt.
Und, genau, und in der Thüringer Allgemeine. Ja. Und da gab es eben diesen winzigen, wirklich kleinen Artikel, wo eben drin stand, dass für einen Kinofilm eine Kinderhauptdarstellerin gesucht wird, die ungefähr mein Alter haben sollte, die ungefähr so groß sein sollte wie ich, die mit Hunden klarkommt. Passte alles perfekt auf mich und meine Mutter dachte, da frage ich jetzt mal Maria, ob die Lust hat. Und natürlich hatte ich Lust und habe mich dort dann angemeldet beim Casting, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig wusste, was das jetzt sein soll und was das jetzt bedeutet. Und eigentlich haben wir auch alle gedacht, dass das nichts wird. Und dann wurde es aber was. Dann habe ich die Rolle gekriegt nach 5 verschiedenen Castings.
Ja.
Und ja, und dann ging das immer weiter.
Du hast auf jeden Fall dann wirklich viel gedreht, hast aber trotzdem noch das Abi gemacht. Mhm. Ja, wie war die Abi-Note so? Ganz gut?
2,3 hatte ich, ja.
Geht eigentlich gar nicht. Wenn man so viel arbeitet wie du, man kann eigentlich nicht 2,3 machen. Im Prinzip sagen wir, ohne die Schauspielerei hättest du wahrscheinlich eine 0,9 gemacht.
Oh, das weiß ich nicht.
Nee, wirklich. Das muss unglaublich stressig aber gewesen sein über große Teile des Jahres. Wie hast du das damals empfunden, als du mittendrin warst und es ging vielleicht auf die letzten 2 Jahre in Richtung Abi?
Ja, ich hatte da total Schiss. Also das heißt, ich habe das trotzdem, ich wusste ja, dass die Schauspielerei immer zu meinem Leben dazugehören würde. Deswegen habe ich auch keine Rollen abgesagt. Und also ich meine, ich habe nur die abgesagt, die halt irgendwie blöd waren oder so.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel in meinem letzten Jahr, während ich Abi geschrieben habe, habe ich Rubinrot gedreht. Das ist ein so ein Teenie-Film und der lief im Kino und das ist ein Dreiteiler und da habe ich die Hauptrolle gespielt und das war verrückt, weil ich habe wirklich Montag bis Freitag habe ich gedreht und dann hatte ich am Wochenende Zeit zu lernen und meine Vorprüfungen zu schreiben und war dann tatsächlich nur für die Prüfungen in der Schule, habe alles verpasst, selbst so letzte Abi-Woche, wo alle mit ihren Kostümen in die Schule kommen und so. Und da ärgere ich mich so ein kleines bisschen drüber.
Und du in Erfurt, ich meine, du musst ja eine super Partie eigentlich gewesen sein, denn du warst die Tochter von dem Disco-Besitzer. Das ist ja eigentlich eine voll coole Position, eine gesellschaftliche Position unter Teenagern.
Ja, ich war die Königin.
Warst du denn selber auch nochmal in Papas Disco ab und zu mal?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Das schon.
Also ich hatte ja auch einen Schlüssel.
Also Gott.
Und habe mich da auf jeden Fall, seitdem ich ganz klein war, also ich meine, ich bin da ja aufgewachsen, wir haben da drüber gewohnt, bis ich 12 Jahre alt war.
Sogar das, ja.
Ja, und bin dann da immer reingeschlichen und das war mein Schloss und da habe ich gespielt. Und dann irgendwann hat sich das eben gewandelt. gependelt vom Schloss zur Partyhochburg und da wurde dann viel mit Freunden gefeiert, auf jeden Fall, ja.
Ach, immer, wenn ihr im gleichen Haus auch noch die Disco hattet, ja. Da kannst du ja nicht schlafen, wenn die Disco unten drunter ist.
Ja, das haben viele gesagt, aber irgendwie ging es doch.
Ach, du schon, du hast einen gesunden Schlaf gehabt dann.
Genau, ja.
Maria Erich, die einen Film gemacht hat, aber diesmal selbst gedreht hat. Sie hat in einem Buch über diese Weltreise geschrieben, eine Weltreise ohne Drehbuch. 4 Monate durch, ja, wie viele Länder waren es? 5 waren es dann letztendlich, oder?
Es waren sogar 7 Monate.
Es waren sogar 7 Monate durch wie viele Länder?
Durch 5 Länder.
Durch 5 Länder insgesamt. Leaving the Frame, das Buch über deine Reise zusammen mit deinem Freund Manu. Das gibt es auf jeden Fall jetzt schon. Leaving the Frame heißt es, eine Weltreise ohne Drehbuch. Maria Ehrlich, dann danke, Erich. Ehrlich.
Ehrlich.
Aber wirklich ehrlich. Maria Ehrlich.
Kein Problem.
Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin.
Dankeschön.
Talk mit Thies.